nochmal an. In dem heutigen Predigttext, da werden wir den Herrn Jesus erleben, und zwar an einem wunderschönen Ort. Und der Geschichtsschreiber Josephus, der beschreibt diesen Ort so: Man würde nicht fehlgehen, wenn man diesen Ort, an dem die seltensten und schönsten Pflanzen so reichlich wachsen, als göttlich bezeichnete. So hat der Josephus sich ausgedrückt im vierten Buch des jüdischen Krieges. Im Alten Testament wird dieser Ort als Palmenstadt bezeichnet. Es war eine fruchtbare Oase im Jordantal und dort wuchsen und gedeihten neben Palmen auch Bananen, Datteln. Es blühte überall in herrlichen Farben. Man konnte auch guten Balsam und kostbare Gewürze dort gewinnen und produzieren. Es ist eine uralte Stadt. Man sagt, die älteste Stadt der Welt. Und sie hat im Laufe der Jahrtausende Blütezeiten erlebt und auch Krisenzeiten. Zur Zeit Jesu war sie wieder einmal wunderschön und prächtig ausgebaut. Und die Gisela hat uns ja schon einen Tipp gegeben. Es ist Jericho. Diese Stadt, die es ja heute noch gibt, neben den alten Ruinen, befindet sich ungefähr, wenn ich von der Landkarte richtig abgemessen habe, 20 Kilometer nordöstlich von Jerusalem. Eben in der Jordanebene, sehr, sehr tief unten gelegen, 259 Meter unter dem Meeresspiegel, die am tiefsten gelegene Stadt der Welt. Das moderne Jericho hat ungefähr 22.000 Einwohner. Es liegt eben dort, wie beschrieben, es ist das Westjordanland. In der Bibel kommt Jericho öfters vor. Einerseits ist es verbunden mit schrecklichen Gerichten Gottes, andererseits auch mit gewaltigen Wundern, die der Herr getan hat, und darüber hinaus dann natürlich auch mit der gnädigen Errettung von einzelnen Menschen. Ein paar Beispiele. Unter Josua, also der Nachfolger des Mose, wurde das heidnische Jericho vom Volk Israel durch ein großes Wunder Gottes erobert, unter Posaunenschall. Die Mauern stürzten ein. Aber eine Frau wurde vom Herrn zur Rettung bestimmt. Die Prostituierte, die Hure Rahab mit ihrer Familie. Wenn wir uns den Propheten Elia vor Augen führen: Es gab zu seiner Zeit in Jericho so eine Art Prophetenschule. Und in der Nähe Jerichos hat auch der Herr dann den Elia mit dem feurigen Wagen zum Himmel entrückt. Elisa, sein Nachfolger, wurde eingesetzt und die Leute von Jericho durften in der Folgezeit dann etliche Wunder des Propheten Elisa erleben. In dieser Gegend. Wenn wir die Geschichte weiterverfolgen, das Reich Juda, das südliche Königreich, ist irgendwann ja zusammengebrochen. Es wurde von den Babyloniern erobert. Und der letzte König Judas, der hieß Zedekia, floh aus Jerusalem, aber die Soldaten der Babylonier holten ihn in den Ebenen Jerichos ein, nahmen ihn gefangen, führten ihn weg, töteten seine Söhne vor seinen Augen und stachen ihm die Augen aus. Das passierte auch bei Jericho. Schreckliche Dinge. Und im Neuen Testament, es gab eine uralte Handelsstraße, die führte durch Jerusalem auch hinab nach Jericho. Und auf dieser Straße, da spielte eine ganz berühmte Geschichte, die Jesus erzählt hat, nämlich vom barmherzigen Samariter, der sich erbarmt hat über den Menschen, der unter die Räuber gefallen war. Und Jesus wollte ja damit klarmachen, wie ihr wisst, dass der Nächste, den man lieben soll, denn das war ja die Frage, um die es ging, dass das gar nicht der andere ist, sondern dass man selbst zum Nächsten werden soll und kann, indem man anderen Menschen Barmherzigkeit erweist. Gehen wir jetzt zu Jesus zurück. Vor 2000 Jahren ungefähr, da wanderte er durch das neutestamentliche Jericho und er musste vermutlich interessanterweise zwei Jerichos durchqueren. Zuerst die Ruinen, denn Jericho ist eben, wie gesagt, Jahrtausende alt, das alte, ruinöse Jericho und dann ein paar Kilometer weiter das aktuelle, damals zu der Zeit aktuelle Jericho. Dort ging er hinein und dort traf er dann, wir werden das später hören, also nicht heute, aber wahrscheinlich nächste Woche, dort traf er dann den Zöllner Zachäus, der auf einem Baum saß, und hat ihn zum Glauben gebracht und ist in seinem Haus eingekehrt. Aber zuvor geschah noch was Entscheidendes, und das ist der heutige Predigttext aus Lukas 18, Vers 35 bis 42, der uns eigentlich mehr aus dem Markus-Evangelium bekannt ist. Aber wir hören ihn jetzt hier aus Lukas. Und ich lese überschrieben die Heilung eines Blinden in Jericho, also Lukas 18, Vers 35 bis 42. Es geschah aber, als er sich Jericho näherte, da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Und als er die Menge vorüberziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. Da verkündeten sie ihm, dass Jesus der Nazarener vorübergehe. Und er rief und sprach: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und die vorangingen, geboten ihm, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Da blieb Jesus stehen und befahl, dass er zu ihm gebracht werde. Und als er herangekommen war, fragte er ihn und sprach: Was willst du, dass ich dir tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und das ganze Volk, das dies sah, lobte Gott. Soweit der Text aus Gottes Wort. Zuerst müssen wir uns natürlich fragen, wer war denn eigentlich dieser blinde Bettler? Kennen wir seinen Namen? Ja, denn das Markus-Evangelium berichtet ihn uns, und es war der Bartimäus, den wir alle eigentlich vom Namen her kennen. Und diese Geschichte ist in den meisten Kinderbibeln, und ich habe die selber noch vor Augen, aus der Kinderbibel, wo dieses Bild war, wo der Herr Jesus freundlich dem gegenüberstand und da so diese Binde abgewickelt hat und der dann mit großen Augen, der Bartimäus, auf einmal hervorgeschaut hat in die Welt. Bartimäus. Zusammen mit einem anderen Blinden, und das erfahren wir im Matthäus-Evangelium, saß er am Weg und bettelte. Und das war natürlich für Blinde die einzige Möglichkeit, irgendwie etwas Geld zu verdienen. Denn arbeiten konnten sie ja nichts. Und wir merken jetzt schon, wie in jeder größeren Stadt heute, es reicht schon, wenn wir durch Coburg gehen, aber vor allen Dingen größere Städte wie Nürnberg, München oder Hamburg, da gibt es all die schönen Seiten, wie in Jericho, aber es gibt auch viel Not und Elend, meistens in den Bahnhofsvierteln. Menschen, die am Weg sitzen und betteln, in der Fußgängerzone oft, Leute auf dem Abstellgleis, die so ganz am Rand der Gesellschaft stehen, die keine Perspektive haben, oft keine soziale Absicherung oder kaum eine und eigentlich total hoffnungslos sind. Aber dieser Bartimäus da und sein Kumpel, so nenne ich den jetzt mal, diese beiden sind anscheinend nur physisch blind, nur körperlich blind. Denn als sie in Erfahrung bringen, wer da vorübergeht, erkennen sie in Jesus offensichtlich den Retter, den Messias. Mit anderen Worten, ihre Augen sind zwar blind, aber ihr Herz erkennt und sieht in dem vorüberziehenden Jesus den Gesalbten Gottes, den Heiland, den Erretter, den Erlöser, den Sohn Gottes, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Woher wissen wir das? Oder woraus können wir das schließen? Man sieht es an dem Gebet, das die Blinden an Jesus richten. Denn sie nennen ihn Sohn Davids, ein alttestamentlicher Titel für den kommenden ewigen Sohn Gottes. Sein Titel für den Messias, wir haben das gehört in der Lesung, der den Blinden die Augen auftun wird, wenn er kommt. Der die Ohren der Tauben öffnen wird, wenn er kommt. Der Lahme wieder springen lassen wird, wenn er kommt. Der die Zunge der stummen Lobgesänge anstimmen lassen wird, wenn er kommt. Bartimäus muss das irgendwie ich sage jetzt Kraft des Heiligen Geistes, klar geworden sein, dieser Jesus der Nazarener, so wie ihn die Leute da nannten, die er gefragt hat, der ist Gott selber, das ist dieser Messias, der kommt, um zu helfen und um zu retten. Vielleicht hat er auch Jesaja 35 gekannt. Wir wissen es nicht. Jedenfalls merken wir, dass die zwei Blinden im Gegensatz zu der Menge eigentlich in geistlicher Hinsicht eher sehend waren. Der Heilige Geist hatte ganz schöne Vorarbeit geleistet an ihnen. Er hat begonnen, die beiden irgendwie so zu heiligen. Möglicherweise eben durch die Bibel, denn vermutlich waren sie vor ihrer Blindheit erst sehend und gar nicht blind geboren. Sie konnten also eventuell das Alte Testament lesen, als ihre Augen noch gesund waren. So jedenfalls ist die spätere Heilung ihrer Augen ja in dem Paralleltext in Matthäus 20 ausgedrückt, in Vers 34, denn dort steht, und ich betone jetzt ein Wort besonders, sogleich wurden ihre Augen wieder sehend, also vermutlich hatten sie schon mal gesehen, dann kam irgendeine Krankheit, jahrelang blind, und jetzt konnten sie durch Jesu Wunder wieder sehen, im Unterschied zu dem Blindgeborenen in Johannes 9, der von Geburt an nicht sehen konnte. Also vielleicht hatten sie in der Zeit, als sie sehen konnten, das Wort Gottes gelesen und gehört und damit auch diese Ankündigungen von Jesus, dem Sohn Davids, der als Messias eben und als Erlöser für Israel kommen und sich der Nöte seines Volkes annehmen sollte, in Liebe, in der Kraft Gottes. Und wie schon angedeutet, gibt es nun zu der Menge, die da vor Jesus herging und um ihn herum war, diese ganze Prozession von Leuten, da gibt es einen ziemlich extremen Gegensatz dieser Menge zu den Blinden. Denn die Menge sieht zwar Jesus mit ihren Augen, mit den körperlichen, doch im Herzen scheinen sie total blind für Jesus zu sein und ihn gar nicht zu kennen. Deswegen konnten sie auch in keinster Weise begreifen, dass Jesus gerade an diesen armen Bettelbrüdern interessiert war. Hätten sie Jesus gekannt, wäre ihnen das doch klar gewesen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und das bezieht sich dann doch auf die armen Blinden. Sie hätten wissen müssen, dass Jesus nicht an etwas interessiert war, wie so an irgendeiner Gala-Vorstellung in Jericho, was sie vielleicht erhofft haben. Jetzt gehen wir mit dem Jesus da rein und gibt sein großes Event, ein Spektakel und Jesus ist der Star. Und da, gegenüber dieser Erwartung, erschien natürlich dieser Schrei der Bettler da als eine massive Störung dieser Wallfahrt und Prozession, die sie da veranstaltet hatten. Doch Jesus war an sowas gar nicht gelegen. Wichtiger als eine fleischlich begeisterte Menge, auch viel wichtiger als dieser Trend, der sich da gerade so irgendwie hier aufgebaut hatte, wichtiger als all das ist dem Herrn Jesus nämlich der einzelne Mensch in seiner speziellen Lage, in seiner Mühseligkeit, in seiner Hoffnungslosigkeit und natürlich in seiner Verlorenheit. Das ist Jesus wichtig. Diese Leute liegen Jesus am Herzen. Der gute Hirte sucht ja das einzelne und einzige verlorene Schaf. Oder denken wir an Jesus. Er kam in das Gebiet der Gadarener und da ging es ihm um den einen von der Legion böser Geister besessenen Mann, der da auf den Gräbern hauste, den er befreit hat. Er hat einzelne Jünger in seine Nachfolge nach und nach gerufen. Und wie gesagt, als er dann von der Heilung der Blinden weiter in die Stadt Jericho hineinging, dann wusste er doch schon, ich gehe deswegen hinein, weil da auf dem Baum der Zachäus sitzt und zu dem will ich. In dessen Haus will ich einkehren. Ihm will ich das ewige Heil schenken. Speziell für ihn gehe ich in diese Palmenstadt. Aber zuvor hatte er natürlich zuerst die zwei Blinden am Wegesrand im Auge. Also wir merken, Jesus ist an Bartimäus und an seinem blinden Bettlerkollegen interessiert. Und deshalb lesen wir in Vers 40 dann, da blieb Jesus stehen. Die ganze Bewegung hält auf einmal an. Ist das nicht wunderbar? Eigentlich müssen wir hier konstatieren, wir wissen ja, wer Jesus ist, der lebendige Gott bleibt stehen. So wichtig ist ihm der Hilferuf des Bartimäus, dass Gott stehen bleibt. Und es ist etwas ganz Großes und eigentlich unbegreiflich Gewaltiges, wenn der Schöpfer von Himmel und Erde, und das ist ja Jesus, kennt doch diesen Vers in Kolosse 1, denn in ihm ist alles erschaffen, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare, das Unsichtbare, seines Throne, Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Also wenn der Schöpfer des Universums auf einmal stillsteht, Jesus, wegen eines einzigen seiner Geschöpfe, wegen eines armen Schluckers, eines Wurmes letztendlich, der sich als solchen aber auch erkennt und ehrlich und vertrauensvoll nach Erquickung durch den guten Hirten sehnt und diese auch von ihm erwartet. Vielleicht nochmal zur Bestärkung dieser Aussage, denkt nochmal an den Josua, der Mann Gottes, der Israel ins verheißene Land geführt hat, unter großen Kämpfen. Ihm wurde es gegeben, als einzigen Menschen auf dieser Welt, für den endgültigen Sieg Israels gegen die Amoriter der Sonne zu befehlen, stillzustehen. Und Gott hat das dann irgendwie gemacht. Entweder hat er die Drehung der Erde angehalten oder irgendwas. Jedenfalls, dieses Wunder hat sich damals ereignet, Josua 10, Vers 12. Da redete Josua zu dem Herrn an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Söhnen Israels dahingab und sprach, in Gegenwart Israels, Sonne stehe still in Gibeon und du Mond im Tal Ajalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden gerächt hatte. Ist dies nicht geschrieben im Buch des Aufrichtigen? So blieb die Sonne mitten am Himmel stehen und eilte nicht unterzugehen, beinahe einen ganzen Tag. Und kein Tag war diesem gleich, weder zuvor noch danach, dass der Herr so auf die Stimme eines Mannes hörte, denn der Herr kämpfte für Israel. Und jetzt hier in Jericho ist noch mehr. Da steht der Schöpfer, der Herr über die Sonne, über den Mond, der Gebieter des ganzen Universums auf einmal still. Stopp! Und es ist ein Gebet, auf das dieser Herr so reagiert. Und deshalb steht auch bei Jakobus 5, 16, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. So viel, dass Christus, der den Vorrang vor aller Schöpfung hat, aufmerksam und voller Erbarmen stehen bleibt. Vers 40, da blieb Jesus stehen und befahl, dass er zu ihm gebracht werde. Wir können also über unseren Herrn Jesus zweierlei lernen heute. Erstens, Jesus sucht und sieht nicht die Masse, sondern immer den Einzelnen. Wenn Jesus einen Manager gehabt hätte, einen heutigen, vermutlich wäre es damals genauso gewesen, dann hätte dieser Manager wahrscheinlich zu Jesus gesagt, du Jesus, deine Mission in Jericho, die war total ineffektiv. Ein Riesenaufwand wegen drei armseligen Leuten, die du zum Glauben geführt hast, in deine Nachfolge gerufen hast. Die zwei Blinden, zwei und der Zöllner Zachäus. Du hättest ja tausende Fans gewinnen können, hättest du dich nicht nur auf diese drei da konzentriert. Aber für den Herrn Jesus und für den Vater im Himmel und auch für die vielen Millionen Engel, die zu ihm gehören, war es genau so richtig und wunderbar und ein Grund zu großer Freude. Und das wissen wir ja noch aus den Kapiteln Lukas 15. Dort heißt es mehrmals, ich zitiere nur den Vers 10, ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Ein Sünder reicht, dass es ein Freudenfest gibt im Himmel. Also ein Sünder, der sich bekehrt natürlich. Drei Freudenfeste hat es da schon gegeben, zwei für die Blinden und eins für den Zachäus. Also jeder Einzelne natürlich, der Gott findet, ist ein Riesengewinn. Jeder Einzelne, der sich retten lässt, ist für Jesus auch aller Mühe wert. Jeder einzelne verlorene Mensch ist Jesu Hinrichtung auf Golgatha wert. Und so sieht es das von Liebe erfüllte Herz des Messias. Eigentlich zeigt uns die Sintflut genau den gleichen Tatbestand. Als Gott alle Menschen vernichtet hat in dieser weltumspannenden Flut, da sah und suchte Gott und rettete Gott eine einzige Familie. Um die ging es ihm. Denn Noah fand Gnade vor dem Herrn. Seine Frau, seine Söhne und die Frauen seiner Söhne. 8 Personen und einige Tiere. Oder denken wir an Sodom und Gomorra, das der Herr vernichtet hat, diese verderbte Stadt von Gottlosigkeit verderbt. Gott investiert sehr viel, denn er kommt und geht dort in diese Stadt, um eine Familie herauszuführen, bevor er das Feuer regnen lässt, die Familie Lots. Gott sieht und sucht den Einzelnen. Für einzelne Menschen, müssen wir sagen, ganz individuell und persönlich, hat ja auch der Herr Jesus eben seine gewaltige Rettungsmission, das Erlösungswerk, auf sich genommen. Um eben diese Menschen von und in ihrem Elend zu retten, ihnen zu begegnen und ihnen die entscheidende Hilfe zu schenken. Jesus sucht immer den Einzelnen. Wir können noch etwas über Jesus lernen. Zweitens, und das ist seine unerhörte und große Macht. Das ist uns eigentlich schon klar, aber wir sehen es hier nochmal und das soll einfach diese Wahrheit bestätigen. Beachten wir einmal, wie genau die Heilung bei dem blinden Bartimäus und seinem blinden Freund eingetreten ist. Vers 43 steht, auch wieder ein kleines Wort, was ich betone, und sogleich wurde er sehend. Das hat also nicht gedauert, sondern der Herr hat gesagt, sei sehend und sogleich wurde er sehend. Innerhalb von einer Sekunde wahrscheinlich, vielleicht noch weniger. Die Heilung trat sofort ein. Und das war eigentlich schon immer ein Alleinstellungsmerkmal unseres lebendigen Gottes, dass in einem Augenblick seine Allmacht zu den größten Wundern führen kann. Das muss sich nicht erst langsam entwickeln. Manchmal macht es Gott so, dass sich Dinge langsam entwickeln, aber er ist in der Lage, von einer Sekunde auf die andere gewaltige Dinge zu tun. Und es war doch schon bei der Schöpfung so. Gott sprach und es geschah. 1. Mose 3, halt 1. Mose 1, Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Das ist irgendwie so ein kleiner Satz, aber wenn man sich das vorstellt, Himmel und Erde sind ja geschaffen. Wenn wir halt diese unendliche Weite des Kosmos uns vorstellen und der ist total finster. Und dann ruft Gott in das Dunkel hinein, es werde Licht und auf einmal strahlt alles hell. In einem Augenblick, nur weil er es gesagt hat. Unglaublich. Psalm 33, Vers 9 steht, denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Wie groß ist unser Herr, wie stark, wie mächtig. Der Prophet Jeremia, der manchmal so ein bisschen untergeht gegenüber Jesaja, der Prophet Jeremia hat es auch staunend und betend einmal ausgerufen in Jeremia 32, Vers 17. Ach Herr, Herr, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht mit deiner großen Kraft und mit deinem ausgestreckten Arm. Dir ist nichts unmöglich. Es erinnert uns an den Engel Gabriel, wie er die Maria ermutigt hat, als er das Kommen des Erlösers als Baby in ihrem Leib angekündigt hat. Da hat der Engel Gabriel die Maria ermutigt, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und daher kann und wird er auch natürlich in einem Wimpernschlag in Zukunft sämtliche zu dieser Zeit lebenden Christen zu ihm entrücken. 1. Thessalonicher 4, wir haben uns viel damit beschäftigt. Und da steht auch in einem Augenblick, vielleicht Millionen seiner Gotteskinder auf einmal begegnen sie ihm in den Wolken. Gott kann das Unmögliche tun, denn er ist der ewige, allmächtige Gott. Seinem Wirken sind da überhaupt keine Grenzen gesetzt, wie uns Menschen oder anderen Mächten. Jesus kann das Unmögliche tun, denn er ist ja eins mit dem Vater. Also wenn es der Vater kann, dann kann es Jesus natürlich auch. Ich und der Vater sind eins, hat er gesagt. Er hat das gleiche herrliche Wesen wie der Vater. Er trägt wie der Vater ausnahmslos durch sein Wort alle Dinge, durch sein mächtiges Wort. Er sitzt zur Rechten der Majestät Gottes in der Höhe. Und das steht im Hebräer 1 und das zeigt uns, dass Jesus wesensgleich ist mit dem Vater. Er kann das Unmögliche tun. Auch der Geist Gottes kann das Unmögliche tun, denn er ist wie auch der Wind und Sturm, Jesus vergleicht ihn ja mit dem Wind, menschlichen Kräften und Begrenzungen weit überlegen. Denn wer kann schon den Sturm aufhalten? Niemand. So ist der Heilige Geist. Der Herr besitzt eine unerhörte und große Macht. Das wollen wir lernen. Aber wir wollen jetzt in einem nächsten Schritt auch nochmal auf den Blinden oder die zwei Blinden schauen. Denn auch sie haben uns etwas zu sagen. Und das ist eigentlich Vertrauen. Das ist dieses große Vertrauen, was sie hatten. Wir wollen das ein bisschen näher jetzt beleuchten in den nächsten Minuten. Bei dem Blinden oder den Blinden entdecken wir unterschiedliche Aspekte, verschiedene Gesichtspunkte, wie oder worin sich Vertrauen auf Jesus ausdrückt und konkret zeigt. Erstens zeigt sich das Vertrauen, dass sie in ihrer Not zu Jesus geschrien haben. Der Bartimäus hat seine Not hier in diesem Augenblick nicht in sich hineingefressen. Er hat auch nicht dicht gemacht gegenüber Gott oder Jesus. Er begegnete Jesus nicht mit Vorwürfen. Warum er nicht schon viel früher nach Jericho gekommen wäre? Er hätte es doch wissen müssen, dass er schon jahrelang an der Straße bettelt. Hast du mich vergessen? Nein, all das hat er nicht gesagt. Er hat sich in seiner Not vertrauensvoll an Jesus gewandt. Das ist Glaube und Vertrauen. Und manchmal ist es so, dass wir als Christen das eigentlich genau wissen, wir haben das auch im Glauben gelernt, wir empfehlen es sogar anderen, doch wenn wir selbst in der Tinte sitzen oder von Not heimgesucht werden, dann bringen wir es nicht fertig, wie Jesus angerufen wurde von dem Blinden: Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Die Frage ist, warum das hin und wieder so ist. Könnte es der Stolz sein, der uns vom Notruf zu Jesus abhält? Oder schämen wir uns vielleicht unserer Not? Das kann auch sein. Oder hindert uns unser schlechtes Gewissen? Oder ist es Ärger und Verbitterung, die uns den Weg des Gebetes zu Gott verbauen, der eigentlich so kurz ist? Wir können von Bartimäus lernen, Jesus als erste Adresse in der Not anzurufen. Es nicht nur zu empfehlen, sondern es selber auch zu tun. Denn wir haben doch gehört, er, Jesus, ist bereit, stillzustehen, um unsertwillen und sich in seiner Liebe, in seiner Weisheit unserer Not anzunehmen. Er ist ja auch deswegen gekommen. Und er hat ja auch die Macht, wie wir gehört haben, aus Not zu retten, weil er der auferstandene, lebendige Herr ist. Rufe Jesus in der Not an, so wie die beiden Bettler auf der Straße nach Jericho. Wir haben es ja eigentlich noch viel besser als die beiden. Denn da gab es nur den einen Tag, an dem Jesus kam. Und wie ist es mit uns? Jesus ist jeden Tag, immer und überall bei uns. Er wohnt sogar in unserem Herzen. Also geht es uns doch eigentlich viel, viel besser noch als dem Bartimäus. Da gab es nur den einen entscheidenden Tag. Zweitens. Wir sind jetzt dabei, von dem Bartimäus zu lernen, wie sich sein Vertrauen konkret ausgedrückt hat. Zweitens, gründe dein Gebet nicht auf eigene Wünsche, gründe es vielmehr auf das Wesen des Herrn Jesus. Das tat nämlich der Bartimäus. Das Fundament seines Gebetes war nicht zuerst der Wunsch nach Heilung, sondern die Tatsache, dass Jesus der Sohn Davids war. Und auch natürlich jetzt noch ist, wenn wir es auf uns übertragen. Und deswegen voller Erbarmen war und ist. Denn er sagte ja Jesus, du Sohn Davids. Das ist die Grundlage meines Gebets. Ich weiß, du bist der Messias. Und du hast Erbarmen. Erbarme dich. Das Fundament deines und meines Gebetes darf nicht sein, Jesus ist der Automat, der Hilfe ausspuckt, wenn ich die Gebetsmünze einwerfe. Das ist ja dann eher meine Vorstellung. Es wäre dann ein fleischliches Fundament. Gründen wir unser Gebet auf die Tatsache, dass wir den Erlöser für uns haben. Denn er ist nicht gegen uns, sondern für uns, Römer 8. Dass der ewige Sohn Gottes eben stillsteht für uns. Dass er uns über alles liebt, darauf gründen wir unsere Gebete. Dass Jesus die rechte Hand Gottes ist, der uns sieht, der uns kennt und der am Kreuz alles für uns gegeben hat. Darauf dürfen wir unsere Gebete gründen. Gründe dein Gebet nicht auf Gefühle, nicht auf Traditionen, nicht auf die Güteklasse deiner eigenen Frömmigkeit oder meiner Frömmigkeit. Die Bibel nennt das eigene Gerechtigkeit, sondern darauf, dass wir in Jesus einen lebendigen, einen ewigen, einen allmächtigen, einen gerechten, allmächtigen, einen gerechten Gott haben. Und der unser Herr ist, dem wir gehören, der uns erkauft hat, der uns durch und durch kennt, der uns mit ewiger Liebe liebt und dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Gründe dein Gebet nicht auf eigene Wünsche, gründe es vielmehr auf das überragende Wesen des Herrn Jesus. Drittens, der Glaube des Bartimäus ist ein beharrlicher Glaube. Frage, lässt er sich von den Leuten abschrecken, die ihn so grob anherrschen, seinen Mund zu halten? Psst, sei still! Nein, ganz im Gegenteil, wir lesen es ja in Vers 39, er betete bzw. rief noch viel mehr. Er hat sich also dem widersetzt. Er rief noch viel mehr, Sohn Davids, erbarme dich über mich. Lassen wir uns also nicht von der Kommunikation mit Jesus abhalten, durch irgendetwas. Lassen wir unsere Beziehung zu Jesus nicht abkühlen oder unpersönlich werden oder auch gebetsarm werden. Es können negative Umstände sein oder Aussagen von Leuten, die in dieser Weise töricht und weltlich sind. Die dürfen das Vertrauen auf Jesus, dein und mein Vertrauen, nicht beschädigen. Das sollten wir nicht zulassen. Bartimäus und sein Leidensgenosse, die blieben trotzdem dran. Ihr Gebet setzte sich fort, sogar intensiver als vorher. Sie schrien noch viel mehr. Lernen wir von den beiden Blinden also, was beharrlicher Glaube ist. So ein beharrliches Vertrauen lässt sich vom Herrn weder durch Umstände noch durch Angriffe von Seiten der Menschen oder auch Satans trennen. Dazu zwei Psalmverse, in denen dieses Harren auf den Herrn zum Ausdruck kommt. Psalm 33 ab Vers 18. Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren. Damit er ihre Seele vom Tod errette und sie am Leben erhalte in der Hungersnot. Unsere Seele harrt auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe und unser Schild. Ja, an ihm wird unser Herz sich freuen, denn wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. In Psalm 42, Vers 6. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Also wir merken hier, hinter diesen Psalmversen, da steht ein beharrlicher, ein beständiger Glaube, der nicht aufgibt, der unerschütterlich an Jesus festhält. Was ist aber, wenn wir jetzt geneigt sind, vielleicht Leute zu verachten, weil sie uns enttäuscht oder verletzt haben? Das passiert ja mal schnell, dass wir verletzt wurden durch gottloses oder ungerechtes Verhalten. Dürfen wir da glaubensmäßig mal von diesem Beharren eine Pause einlegen, ist die große Frage. Und vielleicht mal zwischendurch auf unsere fleischlichen Lüste vertrauen. Es wäre natürlich kein beharrlicher Glaube mehr, denn auch dann ruft uns die Bibel dringend auf, da gibt es einen speziellen Vers dafür in den Sprüchen 20, Vers 22, du sollst nicht sagen, ich will Böses vergelten. Das passiert uns ja manchmal so vom Fleisch her. Und dann der Gegensatz, der Vers geht weiter, harre auf den Herrn, der wird dir helfen. Beharrlich glauben wie die Blinden da vor Jericho, das soll unsere Marschroute sein. Jetzt möchte ich in dem Zusammenhang aber kurz etwas zur Beachtung noch sagen. Ein beharrlicher Glaube, den dürfen wir nicht verwechseln oder der kann manchmal zu sowas wie einem verkappten Eigensinn auch ausarten. Also, dass es irgendwie eigene Wünsche sind, die wir ständig vor den Herrn bringen. Auch so beharrlich. Und wir merken gar nicht, dass es gar nicht Gottes Plan war, sondern unser eigener Plan, den wir da ständig wieder immer mit Glaubens- und vielleicht salbungsvollen Worten ihm vorbringen. Aber es waren eigene Wünsche. Es war dann eigentlich Eigensinn. Das wäre dann kein Beten im Namen Jesu. Also im Sinne Jesu, seinen Plänen entsprechend. Und ich glaube, jeder von euch merkt es auch, je mehr wir Jesus kennen, desto mehr lernen wir auch zu unterscheiden, was Anliegen in Gottes Sinne sind und was bloß Anliegen in unserem Sinne sind. Manchmal können auch Glaubensgeschwister dabei eine klärende Hilfe sein oder eben auch das Wort Gottes. Und mit dem leben wir ja auch treu und es ist auch gut so, weil das Wort Gottes uns befähigt, dass wir im Lauf unseres Lebens immer besser prüfen können, was Gottes Wille ist. Und das auch für unsere Gebete eben wichtig ist. In Römer 12, Vers 2 wird es eigentlich optimal auf den Punkt gebracht. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Gott Vorschriften machen wollen, das wäre Eigensinn. Und wenn wir die noch so beharrlich ihm bringen, es bringt überhaupt nichts. Und da ruht auf keine Verheißung drauf. Viertens, zeigt uns der Blinde auch noch und gleichzeitig der Herr Jesus, dass wir konkret beten lernen sollen. Auch das wissen wir eigentlich. Es wird hier nochmal ganz, ganz deutlich. Wenn ihr mal die Gebete anschaut von den zwei Blinden, die haben sich nicht in Verallgemeinerungen verloren. Und mir passiert es auch manchmal. Sie beteten deutlich, sie beteten klar, sie beteten in einer gewissen Kürze, aber auch anhaltend. Und dazu hatte ja Jesus den Bartimäus auch herausgefordert, indem er gesagt hat, was willst du, dass ich dir tun soll? Und dann hat er automatisch einfach ganz konkret gesagt, Herr, dass ich sehend werde. Ein ganz einfaches, ein eindeutiges, ein klares Gebet. Und er hat sich auch nicht geschämt, es in aller Einfalt vor allen Leuten an Jesus zu richten. Konkret beten, lernen. Nun sind wir an dieser Stelle fast am Ende der Predigt angekommen. Vielleicht ein bisschen unterstrichen fast. Denn es bleiben noch zwei Fragen offen, um die ich kurz noch kreisen möchte, jetzt in den letzten 5 Minuten der Predigt. Und die erste Frage ist, sehen wir im Bericht der Heilung der zwei Blinden, wie Gnade und Glaube zusammenhängen? Könnten wir es anhand des Bartimäus vielleicht jemanden beschreiben, der am Freitagabend uns anspricht, der Jesus nicht kennt, diesen Zusammenhang von Gnade und Glaube? Worin zeigte sich die Gnade hier? Darin natürlich, dass Bartimäus überhaupt keinen Verdienst vor Jesus irgendwie geltend machen konnte. Er war doch nur ein armer Bettler. Und er hat tief in seinem Inneren, das merkt man an seinen Worten, gespürt, dass er Jesus nichts bringen konnte. Gar nichts. Und dass er selbst mit all seinem ertragenen jahrelangen Leid, das denken ja auch manchmal Menschen, ich habe so viel gelitten, da geht doch die Waage voll runter. Wenn Jesus mir so viel zumutet, dann muss er doch irgendwie das wieder gut machen. Aber der Bartimäus wusste auch, dieses jahrelange Leid der Blindheit, auch das verdient nicht mal ansatzweise irgendwie eine Wohltat oder die Errettung durch Jesus. Tief innen muss er erkannt haben, ich bin voll und ganz vom Erbarmen Jesu abhängig. Deswegen sagte er auch, erbarme dich über mich. Also abhängig von der Gunst Gottes, von der Gnade Jesu. Und wenn der Heiland mir, Bartimäus, das Augenlicht schenkt, dann tut er das aus reiner Gnade. Es ist absolut unverdient. Die Gnade zeigt sich darin, dass die Heilung der Augen des Bartimäus aufgrund des Erbarmens Jesu geschah, aber nicht, weil der Blinde es irgendwie verdient hätte. Wir sehen das in Matthäus 20, 34, da heißt es explizit sogar, da erbarmte sich Jesus über sie und rührte ihre Augen an. Das war die Ursache. Fällt nun der Glaube, frage ich weiter, unter den Tisch? Ist er irgendwie unnötig? Keineswegs. Vers 42 zeigt es ganz klar. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dich gerettet. Das möchte Gott von seinen Geschöpfen, dass sie ihm allein von ganzem Herzen vertrauen, ihm ihr Leben auch anvertrauen und auch in allem anderen von sich selber wegschauen und hinschauen auf Jesus. Stand in unseren alten Gemeinderäumen ja auch an der Wand. Lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Also Gott will nicht, dass wir auf uns selber vertrauen und unserem eigenen Schopf auf dem Sumpfe ziehen, wie der Münchhausen. Und dass wir auch nicht auf Götzen und andere Götter vertrauen, die in dieser Welt gang und gäbe sind, sondern dass wir auf ihn schauen, auf seine Führung und seinem Handeln vertrauen. Hebräer 11, 6, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Und Römer 10, Vers 11, denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wir können also sagen, das Fundament der Errettung eines Menschen ist immer Gottes unbegreifliche Gnade. Der Glaube des Menschen ist aber diese persönliche Annahme dieser Gnade. Jetzt noch schnell die zweite Frage. Wodurch drückte sich eigentlich die Dankbarkeit am Schluss jetzt dieses Berichtes, die Dankbarkeit des geheilten Blinden aus? Antwort, indem er ein Jünger des Herrn Jesus wurde. Seine Dankbarkeit drückte sich in treuer Jüngerschaft aus, denn es steht hier in Vers 43, und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Wisst ihr, was das bedeutet? Bartimäus ging jetzt nicht mehr seinem alten Lebensstil nach, seinen alten Gewohnheiten. Nein, er folgte Jesus nach. Zu der Nachfolge Jesu gehört übrigens dann auch das Lob. Denn wir erfahren, dass der geheilte Blinde an der Seite Jesu nicht stumm blieb, sondern Gott pries. Wann hast du eigentlich das letzte Mal Gott gepriesen? Lass in deinem Leben als Jünger Jesu nicht zu, dass die Undankbarkeit oder vielleicht auch die Aneinanderreihung ganz vieler Anliegen und Probleme den Sieg behält über Dankbarkeit. Lass nicht zu, dass das Lob und der Dank Gott gegenüber irgendwie ausgelöscht werden. An unserem Bibeltext wird klar, am Ende steht auch nicht das wiedergewonnene Augenlicht, also die äußere Hilfe, so wichtig und schön das ist. Am Ende steht als Ziel der Rettungsaktion des Bartimäus, dass er Jesus nachfolgt. Das ist das Ende. Und darum geht es Jesus. Es geht ihm um viel mehr als um äußerliche Hilfe. Er tut es oft genug. Es geht ihm um eine Lebensgemeinschaft mit Jesus, die das irdische Leben so wertvoll macht, bis wir in der Ewigkeit von unserem Herrn empfangen werden. Und darum geht es auch ab Freitag hier bei unseren Bibeltagen. Amen.
Amen.
Lasst uns ein Lied zusammen singen.
Herr, fülle mich neu mit deinem Geist.